zeige noch meine letzte Folie, die ich im Vortrag nicht gezeigt habe, und zwar, dass man natürlich etwas machen kann, was ich dann auch im Buch gemacht habe, um sich die europäische Geschichte auch mal anzugucken. Also das ist ja gerade, wenn man mit dem Orientalismus brechen will, dann heißt es auch, sich selber zu befragen, also die Genese der eigenen Normen zu befragen und die nicht als naturalisiert, als selbstverständlich hinzunehmen. Wie das im orientalistischen Diskurs sozusagen ist, wo der andere zum Wissensobjekt wird und man selber ist der unbeobachtete Beobachter sozusagen, ja. Also dieses Machtverhältnis von sehen, aber nicht gesehen werden sozusagen. Sich selber nicht zur Disposition zu stellen als Teil eines Normengefüges, das auch historisch ist, das auch problematisch, das auch von Herrschaft durchzogen ist. Und es gibt aber auch eine sehr schöne Literatur eben auch zur Heteronormalisierung Europas, nicht nur zur Heteronormalisierung der islamischen Welt. Und das sind halt irgendwie zwei recht wichtige Bücher. Das eine ist von Jonathan Nell Katz, Love Stories, Sex Between Men Before Homosexuality. Das ist, beschreibt sozusagen die USA während des 19. Jahrhunderts und zeigt halt auf, dass da ganz andere nochmal Konstruktionen auch von Freundschaft, von gleichgeschlechtlicher Liebe und so weiter existierten. Und dass natürlich das, was ich da gezeigt habe, händchenhaltende Männer, ja, was in Europa einfach nicht mehr präsent ist, dass das zum Beispiel in den USA des 19. Jahrhunderts auch noch gang und gäbe war, was man an diesen ganzen Fotografien sehen kann, die irgendwelche Freunde in Ateliers oder Studios, wo sie sich haben aufnehmen lassen, haben also sozusagen immer Händchen gehalten, sich auf dem Schoß gesessen, das war also ein ganz typisches Motiv. Und das andere ist, ich habe ja schon gesagt, dass ich meinen Vortrag und aber auch mein Buch aus bestimmten Gründen auf mann-männliche Liebe beschränkt habe. Das ist ein Beispiel, Lillian Felderman, Surpassing the Love of Men. Das ist also eines der grandiosesten Bücher über die Geschichte weiblicher Liebe und romantischer Liebe, Freundschaft und Liebe zwischen Frauen von der Renaissance bis zur Gegenwart sozusagen. Und dann auch sozusagen die Erfindung der Lesbian Sicko, das nennt sich das, der lesbischen also wie man sagen, Geisteskranken sozusagen im 20. Jahrhundert.
Könntest du sonst noch mal kurz was zu dir sagen? Also ich wusste, bis eben so bis du ganz zum Schluss gesagt hattest, dass du gerade ein Buch geschrieben hast, und dass man es auch nachlesen kann. Nicht weswegen du das Buch geschrieben hast, in welchem Zusammenhang oder einfach nur aus Interesse?
Also das Buch ist aus meiner Diplomarbeit hervorgegangen und der Anlass war natürlich also sagen wir mal eine Auseinandersetzung. Also einerseits, ich hatte angefangen, mich mit europäischer Geschichte, also auch mit solchen Werken zu befassen, und so nach dem 11. September, als jetzt auch bestimmte problematische, rassistische Diskurse aufkamen, habe ich das Thema erweitert und also mir auch sozusagen mal die Geschichte der islamischen Welt angeguckt und einen Vergleich zwischen Europa und der islamischen Welt sozusagen durchgeführt, um auch diese problematischen Konstruktionen in den orientalistischen Konstruktionen des anderen sozusagen aufzeigen zu können. Also sozusagen eine antirassistische Perspektive mit einer homophobiekritischen oder heteronormativitätskritischen Perspektive zu verbinden. Und ich habe dann halt sozusagen 2008 dann also dieses Buch veröffentlicht und ja, seitdem tue ich so ein bisschen auch alte Vorträge, deswegen kennen einige Leute schon auch Vorträge von mir. Der Vortrag ist aber noch nicht online gewesen, also insofern ist das, also...
Premiere.
Also ich habe auch einen anderen Vortrag gehalten, in dem ich zum Beispiel eher über den Islam selber gesprochen habe, über die islamischen Rechtsschulen, über Schulenverfolgung, also Verfolgung von Männern und Jungen, die Sex mit Männern und Jungen haben, im Iran zum Beispiel. Und wo ich das nochmal so ein bisschen herausgearbeitet habe. Überschneidet sich ein bisschen mit dem Vortrag, aber ist doch nochmal ein anderer Fokus.
Ich habe eine Frage zum Vortrag. Oder vielleicht ist es auch schon ein Diskussionspunkt. Ich finde es auch total wichtig, wenn das eigene Werte- und Normsystem zu hinterfragen und auch als gewachsen und auch als ja, hinterfragbar einfach zu betrachten, so, wenn man sich auch gerade Werte und Normen, also an Orten befindet, wo eben andere Werte und Normsysteme irgendwie herrschen. Auf der anderen Seite bin ich in Marokko auch schon in das Fettnäpfchen reingetreten, so viele händchenhaltende Jungmänner unterwegs und irgendwann nach ein paar Wochen habe ich dann mal mit unserem Taxifahrer rumgeschickt, guck mal, ist das nicht ein süßes Pärchen oder so? Und er war so, wusste überhaupt nicht, was ich weine und ich war irritiert, also es war so eine Krise, ne? so eine soziologische Krisensituation irgendwie. Und das wiederum finde ich dann aber auch irgendwie nicht verwerflich, also auch in solche Fettnäpfchen reintreten zu dürfen so, und es einfach nicht besser zu wissen erstmal.
Ne, das ist ja nicht das Problem, also ich denke mal, das Problem ist ja nicht kulturelle Missverständnisse, sondern das Problem ist, der Orientalismus als Machtinstrument. Ich habe es draußen schon erzählt, also was ist das Neue am Orientalismus, dass Napoleon, als er in Ägypten einmarschiert ist, einen riesigen Dross von Wissenschaftlern und Forschern und Ethnologen quasi mitgeschleppt hat, die Aufgabe hatten, den anderen zu beschreiben, zu objektifizieren. Und Edward Said sagt halt, dass sozusagen die Wissensproduktion über den anderen war in dem Moment ein Machtinstrument, weil man sozusagen damit begründet hat, was am anderen falsch ist und warum man das Recht hat, sozusagen über den anderen eine Herrschaft auszuüben, weil an dem ist etwas nicht in Ordnung. Der muss so werden wie wir das zivilisierte Frankreich. Und die islamische Welt ist sozusagen eingeschlossen in eine Vergangenheit, aus der sie erlöst werden muss, sozusagen durch eine zivilisatorische Mission. Und wenn man diese zivilisatorische Mission für sich in Anspruch nimmt, dann braucht man eine wissenschaftliche Beschreibung des anderen. Und das ist in gewisser Weise der Orientalismus. Und der Orientalismus leugnet eben, dass sozusagen, also auch jetzt in der Gegenwart, dass sich diese Gesellschaften ja alle modernisiert haben, ja, und dass man da nicht eine andere Kultur auch beschreibt, sondern man beschreibt eigentlich eine sich modernisierende Gesellschaft. Und das Beispiel, was du jetzt genannt hast mit der Leugnung, ne? Also wenn man jetzt händchenhaltende Männer darauf anspricht, du, das ist ein schönes Pärchen, die würden sich auf jeden Fall dagegen wehren, als homosexuell beschrieben zu werden. Ja. Und das beschreibt ja auch sozusagen Asane Nachmabati, dass diese Leugnung, also die beschreibt es sehr fein, dass diese Leugnung einerseits sozusagen Homosexualität heimatlos macht, sozusagen, aber gleichzeitig eine Maske zur Verfügung stellt, hinter der sie gelebt werden kann, sozusagen, indem man sagen kann, aber das ist doch gar nicht Homosexualität, was, wenn wir Händchen halten, wenn wir uns küssen und so weiter. Ist auch ein Schutz zu sagen, ja, das hat nichts mit Homosexualität zu tun. Wenn ich sage, es hat nichts mit Homosexualität zu tun, dann kann ich es weiter praktizieren. Wenn ich jetzt zugeben würde, dass es etwas damit zu tun hätte, dann müsste ich es einstellen, sozusagen. So ist das sozusagen, also einerseits ist diese Verleugnung halt ein Problem, weil sie eine Ausgrenzung darstellt, also Ausgrenzung von gleichgeschlechtlicher Liebe darstellt. Und andererseits bietet sie aber auch einen Platz, in der gleichgeschlechtliche Liebe vielleicht auch weiter einen Ort haben kann, sozusagen, als hinter einer Maske, sozusagen. Ja? Und das beschreibt, also das fand ich also sehr beeindruckend, wie Asane Nachmabati das so aufgeschlüsselt hat, diese Dialektik.
Was mich interessieren würde, ist, du hast ja die Verhältnisse im Osmanischen Reich beschrieben, so Mitte des 19. Jahrhunderts, bevor Napoleon kam, sozusagen als Einschnitt. Und das ist ja da auch sehr eindeutig, weil das war ja nicht nur, es war ja nicht nur Händchen halten, sondern es ging ja dann auch ganz eindeutig um Sex. Und, und da frage ich mich so ein bisschen, ist das wirklich jetzt die totale Akzeptanz aus dem Orient oder ist es nicht einfach so, dass eine extravagante Elite aus dem Westen da hingeht und das dann da so in ein anderes Feld reinsetzt und es wird da irgendwie einerseits, es wird, naja, nicht so richtig, also so akzeptiert, aber für die anderen. Also nicht, dass es jetzt...
Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Okay. Also ob es jetzt wirklich so, ob man jetzt wirklich sagen kann, Mitte des 19. Jahrhunderts waren sie im Osmanischen Reich total tolerant und waren viel offener gegenüber Homosexualität als im Westen oder ob es einfach so ein abgegrenzter Zirkel war von einer gewissen Elite, die auch noch größtenteils aus dem Westen kam.
Also natürlich hat man vor allem Quellen aus der Oberschicht sozusagen, ja. Aber man hat ja schon, kann ja schon aus den Quellen, auch aus den vorkolonialen Quellen, zum Beispiel, man sich die Liebesdichtung zum Beispiel anschaut, dass die da hat man also, oder die visuellen Repräsentationen, ja, oder die Diskurse einfach auch, man hat ja, das habe ich ja vorhin draußen schon gesagt, im Unterschied zu Afrika hat man ja, wo es vorkoloniale Quellen kaum gibt, ja, also dem subsaharischen Afrika, hat man im Osmanischen Reich ja eine eigene Quellentradition sozusagen, die man untersuchen kann und aus der man historische, als Historiker auch Schlüsse über diese Gesellschaft ziehen kann. Das habe ich ein bisschen verhaspelt. Aber man darf es natürlich nicht so konstruieren, dass es eine machtfreie Gesellschaft wäre. Die gab es natürlich schon, also zum Beispiel die Konstruktion, dass der passive auch zum Beispiel feminisiert wird. Oder dass eigentlich eher eine, außer aber auch wie in verschiedenen geschlechtlichen Beziehungen, eine unterschiedliche Altersstruktur zwischen den Partnern zum Beispiel existiert und als Norm eigentlich gesetzt wird, dass sozusagen der passive Partner ist der Jüngere und so weiter und so fort. Und das ist vor allem, dass das Begehren sich auf Jugendliche richtet und dass der Begehrende halt sozusagen der aktiv ist und der Begehrte sozusagen, also da gibt es auch jede Menge Machtverhältnisse, ohne Zweifel. Aber das Interessante ist ja, dass es andere Machtverhältnisse waren und dass man aus dieser Tatsache, dass es andere Machtverhältnisse waren, die Historizität unserer eigenen Machtverhältnisse ebenso herauslesen kann. Also in den 80er Jahren zum Beispiel sind viele Bücher über in Anführungszeichen Homoerotizismus in der islamischen Welt erschienen. Und das Interessante an denen war, die haben immer nur die Machtverhältnisse des anderen beschrieben, also Konstruktion von Passivität und so weiter. Aber die haben nie dann Rückschlüsse auf ihre eigene Gesellschaft und über ihre eigenen Machtformen gezogen. Und das will ich eigentlich rausheben, dass man nicht nur die Herrschaftsverhältnisse oder Machtverhältnisse, die beim anderen existieren, beschreiben soll, sondern gleichzeitig an der Andersheit auch die seine eigenen Machtverhältnisse plötzlich vorgeführt bekommt. Und diese Machtverhältnisse, die zum Beispiel bei uns existieren, beruhen zum Beispiel auf der Konstruktion, dass jemand, der ein Begehren zum Personen des gleichen Geschlechts hat, dass der sich damit zu einem anderen, zu einer, wie das Foucault sagt, zu einer Spezies, ja, also dass der Homosexuelle ist eine Spezies sozusagen, ein von der Mehrheitsgesellschaft klar unterschiedenes Wesen, das sich in psychologischer, vielleicht sogar physiologischer Hinsicht von der Normalität unterscheidet sozusagen. Der Homosexuelle, diese Konstruktion, ja, die hat es nicht in der islamischen Welt gegeben, also da kann man ziemlich sicher sein.
Weil jetzt natürlich, ja, kann man erst nicht. Nee, wenn du jetzt direkt antworten willst.
Nee, ich wollte noch nicht.
Okay. Nee, das hatte ich ja draußen schon mal gefragt. Also ich finde jetzt spannend, was man jetzt machen kann oder eigentlich wie sich, ja, also wenn man diesen anderen Zugang wählt, also aus dieser Perspektive, die du eben vorgetragen hast, an solche Probleme aber rangeht, die ja real existieren, also eben reale Verfolgung und reale Gewalt. Ja, ob es da irgendwelche Ideen eigentlich schon gibt, wie man dann eben anders aus trotzdem ja unserer Perspektive überhaupt damit umgehen soll.
Ich finde, das ist eine der interessantesten Fragen überhaupt, weil ich finde, auf jeden Fall kann die Folgerung nicht sein, dass man sagt, ja, jetzt darf man das nicht mehr thematisieren, Verfolgung im Iran, weil man sich ja dann nur selber ins Recht setzt oder irgendwas oder die eigene Machtverhältnisse unsichtbar macht, das ist ja Quatsch, ne? Sondern es kommt auf die Frage an, wie das thematisiert wird. Und was ich zum Beispiel immer kritisiere, ist zum Beispiel auch ganz Stereotypen einer Verfolgung von Homosexuellen im Iran geschrieben wird, wo aber, wenn man sich die Fälle anschaut, das sind zum Beispiel Jungen, die haben wie der Rest ihrer Altersgruppe gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen, ja, und die verstehen sich nicht als Homosexuelle oder die zum Beispiel diese beiden Jungen, die 2005 in Mashhad gehängt wurden, wegen gleichgeschlechtlicher Sodomie sozusagen, die haben von sich zur Verteidigung gesagt, weil wir haben nur das getan, was alle Jungs in unserer Nachbarschaft tun. Und das wurde aber überhaupt völlig übergangen, um denen eine homosexuelle Identität zuzuschreiben und von einer homosexuellen Verfolgung zu sprechen. Und dann merkt man, dass die Kritik sozusagen an der Verfolgung, die völlig notwendig und gerechtfertigt ist, aber damit einhergeht, eigentlich eine Durchsetzung quasi der eigenen Machtformen zu propagieren, nämlich, dass doch die iranische Gesellschaft sich bitte daran halten möge, dass es eine homosexuelle Minderheit gibt, die anders ist und die im Namen der Andersheit gleiche Rechte einfordert. Und das ist das Problematische an diesem Diskurs, dass man unterstellt, man könnte nur im Namen der Andersheit gleiche Rechte einfordern und man könnte nicht universelle Rechte, zum Beispiel universelle Rechte auf sexuelle Selbstbestimmung einfordern, ja. Wenn das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung wird im Iran viel umfassender mit Füßen getreten. Es wird auch mit Füßen getreten, wenn es um außereheliche Beziehungen zwischen Männern und Frauen geht. Und da sozusagen einen Diskurs immer sozusagen zu führen, der sozusagen diese Jungen, die Sex miteinander haben, die vielleicht verurteilt werden, aus der Mehrheitsgesellschaft herausdividiert, finde ich ganz, ganz schlimm. Aber ich versuche das auch zu thematisieren, aber also manchmal habe ich gegen eine Wand zu reden, weil natürlich sozusagen ist gar nicht so verstanden wird. Das setzt ganz viel voraus, dass man mal diese Konstruktion des Homosexuellen in Frage stellt, vielleicht mal lernt, dass die nicht überall so eindeutig verbreitet ist. Die ist zum Beispiel in den Iran, wo wir von Schichten gesprochen haben, das ist ja gerade das Phänomen, dass in den gebildeten Schichten diese Identitätskonstruktionen sich schon durchzusetzen zumindest beginnen oder dass sich in den Oberschichten zum Beispiel auch viele Iraner oder teilweise auch Araber als schwul definieren, aber in den Unterschichten gibt es gar kein Wort für Homosexualität sozusagen. Ja? Dieses Wort, das es im Arabischen gibt, ich habe es genannt, Shudu-Chinsi, sexuelle Anormalität, sexuelle Perversion, das wird in den Unterschichten nicht verstanden, was das bedeutet. Das ist ein akademischer Begriff, der in den Unterschichten gar nicht verstanden wird von der Bedeutung her. Und da würde man andere Worte zum Beispiel irgendwie gebrauchen, die aber nicht so identifizierend sind, die eher so ein unmoralisches Verhalten vielleicht unterstellen sozusagen. Ja? So zum Beispiel das Wort Luti und es ist sozusagen das alte Begriff der Sodomit sozusagen und der wird im klassischen arabischen Diskurs gleichgesetzt mit dem Ehebrecher, dem Sani. Luti und Sani, die gehören irgendwie zusammen, der Sodomit und der Ehebrecher sozusagen. Und da sieht man, der Ehebrecher ist ja auch kein Personentypus, sondern eine Person, die sich unmoralisch verhält. Und der Luti, der Sex mit Männern hat, der verhält sich auch unmoralisch wie der Ehebrecher sozusagen. Ja? Und das sind eher zum Beispiel Worte, die verbreitet sind. Also mein Plädoyer ist sozusagen in der Kritik an der Verfolgung im Iran, an der man festhalten muss, auch eine Reflexion der eigenen Machtverhältnisse, an denen man selber teilhat, in den Machtverhältnissen der eigenen Gesellschaft das zu reflektieren. Und einer, der das zum Beispiel auch einfordert im englischsprachigen Raum, ist Joseph Massad, der hat ein Buch geschrieben, Desiring Arabs, wo er eben genau die Politik von Menschenrechtsorganisationen und internationalen lesbischen Organisationen kritisiert, die immer von der Schwulenverfolgung und so weiter sprechen und sagen, die wollen eine Welt nach ihrem Bilde herstellen, indem sie immer von den Schwulen sprechen, obwohl es in den arabischen Unterschichten diese Konstruktion gar nicht gibt. Also so kurz zur Antwort vielleicht. Also mein Plädoyer einfach, nicht aufhören mit dieser Kritik, aber in der Kritik eigene Machtverhältnisse reflektieren.
Und vielleicht auch dann andere Begrifflichkeiten finden.
Ja, was weiß ich, gleichgeschlechtliche Liebe oder sowas, ja.
Aber wenn das jetzt schon Leute gibt, die sich als homosexuell definieren und sei es auch nur, weil es vom Westen übergeschnappt ist, sie wenn sie sich jetzt so definieren, kann man ja auch nicht mehr sagen, das gibt es jetzt nicht. Also das ist ja letztendlich egal, woher die Entwicklung kommt, dass es jetzt Leute gibt, die sagen, ich bin schwul. Sobald es sie gibt, kann man ja nicht mehr so tun, als gäbe es das nicht.
Ja, aber es gibt es nur schichtspezifisch, klassenspezifisch, ja, in bestimmten Milieus sozusagen. Und gerade bei den beiden Jugendlichen, weil das total offenkundig, weil es wurde in diesen Pressemeldungen, womit haben sie sich verteidigt? Sie haben sich damit verteidigt, dass sie gesagt haben, wir haben nichts anderes getan, als was alle Jungs in unserer Nachbarschaft tun. Ja. Und sie trotzdem aus ihrer Gesellschaft heraus zu dividieren und zu sagen, das waren homosexuelle Jugendliche, ist nämlich nicht sich an ihre Selbstdefinition zu halten, sondern ihnen eine Definition überzustülpen.
Ja, ja.
Und vielleicht sollte man das dann auch so sehen, dass man immer guckt, wie die Selbstdefinition ist. Ja, weil natürlich, wenn einer tatsächlich deswegen jetzt verfolgt wird, weil er sich selbst so definiert, also genauso wie auch meinetwegen ein Iraner, der Punkrocker ist und verfolgt wird, weil er keine Ahnung, Bier getrunken hat, da muss man auch mal gucken, also dass man auf jeden Fall dem verfolgten Subjekt auch nicht noch das raubt, die eigene Identität, auch wenn man halt meint, dass so eine Identität natürlich grundsätzlich problematisch sein kann, das
kann man auch nicht respektieren. Genau, es kann auch in die andere Richtung gehen sozusagen, also es nur, also wo ich schon sagen würde, ist, wenn man so eine identitätspolitische Kritik formuliert, dann ist es auch eine Vorentscheidung für eine Widerstandsstrategie auf einer bestimmten klassenspezifischen Grundlage. Weil das Problem ist ja, dass Leute, die auf dem Land leben, Leute, die in Slums leben, Leute, die arm sind, die nicht an einer kommerziellen Barkultur teilhaben, für die wir diese schwule Identität niemals eine Möglichkeit darstellen. Du kannst nicht irgendwie anfangen, in afghanischen Bergdörfern da eine kommerzielle schwule Subkultur, zu der sie niemals Zugang werden haben, oder auf dem chinesischen Land sozusagen. Und für viele, und das finde ich schon auch, sollte man mitreflektieren, dass diese Identitätsform ja total viele ausschließt. Ich habe das auch in Bezug auf Europa. Es ist ja nicht nur so jetzt in der außereuropäischen Welt, sondern auch in Europa so. Wenn man zum Beispiel Umfragen durchführt, dann sieht man eine ganz große Differenz zwischen denen, die sich als lesbisch-schwul definieren oder als bisexuell definieren, und denen, die sagen, ich fühle mich vom eigenen Geschlecht erotisch angezogen. Also auch in Europa oder in den USA ist dieses identitäre Bekenntnis bildet nicht alle ab, sozusagen, die ein gleichgeschlechtliches Begehren haben. Zum Beispiel in den USA lässt sich feststellen, dass Schwarze oder Afroamerikaner, die in den Ghettos leben, eigentlich diese lesbisch-schwulen Identitäten eher zurückweisen. Oder zum Beispiel gibt es ein Phänomen, to be on the download, ein ganz normales Leben zu führen, aber Sex mit Männern zu haben, aber diese Identität zurückzuweisen. Das gibt es auch im Westen sozusagen. Ja? Und ein anderes Beispiel, wenn man jetzt sich Jugendsexualität anschaut, dann zitiere ich immer sehr gern diese Statistik, weil ich diese für sehr wichtig halte, dass zum Beispiel die Zahl oder der Anteil von männlichen Jugendlichen, die in einer Studie angegeben haben, gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte erfahren zu haben, die lag 1970 bei 18%. 1990 ist diese Studie wiederholt worden und da lag sie bei 2%. Und als Begründung sozusagen haben diese Sexualwissenschaftler eine These angeführt, nämlich, dass seitdem Homosexualität als öffentliche Sexualform verhandelt wird, Jugendlichen Angst haben, womöglich selbst als Schwuler zu gelten. Also wir haben eine Heteronormalisierung des Jugendalters, die aber sozusagen parallel läuft zur Emanzipation von Lesben und Schwulen. Dass man heute immer mehr vor die Wahl gestellt wird, entweder sich als lesbisch, schwuler oder bisexueller zu bekennen oder ganz auf diese Intimitäten zu verzichten. Und sozusagen, man muss auch einfach sagen, dass diese Identitäten Normierungswerkzeuge sind. Und das sieht man eben ganz stark an dieser Studie zur Jugendsexualität. Und da würde ich dann schon darauf bestehen, dass es nicht nur darum geht, die Identitäten der Leute anzukennen, was ich schon auch teilen würde, und auch zu reflektieren oder zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Identitäten auch Disziplinierungswerkzeuge sein können. und das sozusagen im Namen immer dieser Identitäten Befreiung zu suchen, Effekte hervorruft, die sozusagen nicht beabsichtigt sind. Also man kann sozusagen daran auch eine Kritik der lesben- und schwulen Bewegung meinetwegen aufziehen sozusagen, ja. Also es geht nicht nur immer nur die darum, Leute anzuerkennen, sondern man kann sie auch kritisieren, dass es vielleicht eine falsche Strategie ist, sozusagen diesen Weg einzuschlagen, einer Identitätspolitik, einer Strategie, Rechte über die Berufung aufs Anderssein einzufordern, statt über universelle Rechte auf sexuelle Selbstbestimmung zum Beispiel.
Jo. Du hast gesagt, also dass diese Zahl an gleichgeschlechtlichen Kontakten unter Jugendlichen abgenommen hat. Und ich frage mich jetzt gerade, ob es dann sozusagen schwieriger ist, sich nicht als heterosexuell zu outen als Jugendlicher inzwischen, als früher in den 70ern. Also, ja, mein Bild ist selber noch nicht ausgegangen. Ja. Aber ich stelle mir halt die Frage, wenn früher mehr Menschen auch gleichgeschlechtlichen oder zwischengeschlechtlichen Sex hatten, ob das früher einfacher war, dann vielleicht als Jugendlicher sich zu outen, als heute?
Nee, es war nicht einfacher, sondern es war einfach erstmal, sondern die von außen kommende Verdächtigung, ja, dass wenn irgendwie Jugendliche, was weiß ich, irgendwie bestimmte Nahverhältnisse eingehen, dass sie dann Schwule sind, die war geringer ausgeprägt. Aber es wäre Quatsch zu sagen, also dass dann diese homophoben 60er Jahre, was weiß ich, dass sie irgendwie befreiter oder irgendwas gewesen wäre. Aber ich würde schon sagen, ich habe das auch so vielleicht bezeichnet, dass man Heteronormativität als ein historisches Projekt ansehen sollte, dass sich seine Durchsetzungsgeschichte hat und dass man sich anschauen kann, dass zum Beispiel die Durchsetzung dieser heteronormativen Machtverhältnisse zum Beispiel in bestimmten Milieus später gekommen ist, zum Beispiel unter Frauen und unter Jugendlichen. Das zeigt zum Beispiel Lillian Faderman, dass zum Beispiel in England zu einer Zeit, als es für Männer schon undenkbar war, ja, also auch nur Händchen zu halten, ja, das für Frauen noch möglich war. Und dass es dann eine verspätete Durchsetzung gab, sozusagen. So würde ich es auffassen.